Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Wir sind mehr oder weniger wieder ein bisschen runtergekommen, nach einem doch turbulenten Wochenende. Leider aus eher einem negativen Wochenende aus Schalker Sicht. Es steht am Ende da eine 3-1 Niederlage im wichtigen Auswärtsspiel auf Pauli. Es steht am Ende ein sehr pikantes Interview von Timo Baumgartel nach dem Spiel da, dass man auch erstmal sacken lassen musste und gucken, wie man das, sich das verarbeitet. Also Julian, wir haben Themen gehen uns heute nicht aus, auf jeden Fall.
Nee, und ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall noch die Frage stellen müssen, muss man die Reißleine ziehen?
die werden wir natürlich kleiner Spaß, beantworten. Ja,
kleiner Spaß am Rande. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Wir nehmen die Folge heute am Montag auf. Ist, glaube ich, euch ganz gut, weil ich habe jetzt super Laune jetzt heute, weil wenn man über Schalke nachdenkt, dann gibt es momentan wenig, um super Laune zu haben. Aber zumindest ist man, glaube ich, auch nicht mehr so emotional, wie man es vielleicht am Samstagabend gewesen wäre oder am Sonntag. Es hätte ja vielleicht so die Möglichkeit gegeben, ich dachte mir sogar wirklich am Samstagabend, lass mal lieber auch vielleicht doch am Montag aufnehmen, kann ja auch gut sein, vielleicht passiert was Großartiges. Spätestens jetzt aber nach der Baumgartel-Suspendierung war mir eigentlich schon klar, dass, sage ich mal, auf der Trainerposition nichts passieren wird die Woche. Also es würde mich jetzt komplett überraschen, wenn jetzt morgen am Dienstag da irgendwas verkündet wird. Also ich glaube davon...
Wäre jetzt irgendwo auch ein bisschen schon zu spät, ne? Also
genau. Also von daher...
Erster Trainingstag ist schon wieder gelaufen. Reis hat die Mannschaft noch... am Vorbereiten.
Kann man zumindest schon die Frage beantworten. Kurzfristig gesehen, die Reißleine wird noch nicht gezogen. Vielleicht müssen wir uns die Frage dann aber schon in der nächsten Woche stellen. Aber ja, ich glaube,
wir können ja fragen, ob sie hätte gezogen werden sollen oder nicht.
Ne? Vorher würde ich aber sagen, kommen wir dann doch vielleicht erstmal zum Pauli-Spiel, bevor wir dann, sag ich mal, das ganze Theater danach dann irgendwie besprechen. Ich sag mal vorneweg, es ist keine Schmach, auswärts in Pauli zu verlieren und auch keine Schmach, 3-1 zu verlieren. Finde ich, das kann man schon mal festhalten auf Pauli. Also das, finde ich, steht für mich...
Nee, ich habe ja auch die Tippspielpunkte eingesahnt und 3-1 natürlich prognostiziert. Dementsprechend kann ich dir da nur zustimmen. Ja,
du bist näher an mich rangerückt, das muss man schon sagen. Nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass, sag ich mal, grundsätzlich gegen Pauli zu verlieren auf Pauli, oder auch die Höhe 3-1 ist für mich alles in Ordnung oder auch kein...
Es kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel.
Kein Weltsammbruch, vor allem nach den letztigen Leistungen. Jetzt muss man aber schon sagen, bevor wir wirklich aufs Spiel kommen, dass wenn du solche Spiele ablieferst, wie gegen Braunschweig oder gegen Wien Wiesbaden oder auch, sag ich mal, zu Hause gegen Holstein Kiel dich so schlecht anstellst, dann musst du halt irgendwo auch in Spielen was holen, wenn du noch vom Aufstieg, ist schon fast ein bisschen paradox, das Wort jetzt hier überhaupt in den Mund zu nehmen, aber wenn das dein Ziel ist, dann musst du, sage ich mal, erstens irgendwann nochmal direkte Konkurrenten schlagen, aber vor allem musst du, sage ich mal, diese miesen Auftritte auch wieder gut machen, weil das sind Punkte, die man, sage ich mal, so gesehen schon im Kopf, sage ich mal, schon reingerechnet hat, die musst du woanders holen. Wenn du dann so einen Auftritt, sage ich mal, wie gegen Paul jetzt hier hinlegst, dann kann man darüber schon debattieren und ich sag mal so, ich glaube, man muss sich nur die Punkteanzahl angucken, den Tabellenplatz und die Gegentore. Und man weiß, dass dieses Spiel gegen Pauli auf jeden Fall, sag ich mal, viel Gesprächsstoff mit sich bringt, vor allem danach. Aber ich wollte jetzt noch gar nicht, sag ich mal, zu viel zu vorweggreifen, weil ich merke gerade schon, ich gehe schon fast Richtung Reiß ein bisschen. Von daher bleiben wir doch erstmal beim Spiel. Wo man als erstes vielleicht erstmal zur Aufstellung sagen muss, in der letzten Folge, war ja noch nicht ganz klar, wie es mit Müller weitergeht. Wir hatten ja schon fast die Prognose, weil er beim Feiern gegen Magdeburg noch wieder gut dabei war. Es könnte doch nicht so schlimm gewesen sein. Da muss man leider sagen, haben uns deutlich
leicht verschätzt,
was einfach sehr, sehr bitter ist. Sehr, sehr bitter ist. Ich meine, Lange hat jetzt auch, finde ich, einen guten Job gemacht, ne? Also darum geht's mir gar nicht. Aber man hatte mit Müller vielleicht doch schon zu dem Zeitpunkt den von der Form her auf jeden Fall besten Liga der zweiten, den besten Keeper der zweiten Liga, haben wir jetzt nicht mehr.
Auf der Linie auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten, sag ich mal, zur Ausstellung kann man, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Keine großartigen Überraschungen, dass Kabadai reinkommt für Mohr, logisch. Und dass auch Schallenberg wieder reinrückt, in dem Fall für Assan, war jetzt, glaube ich, auch nicht großartig verwunderlich, oder?
Nö, ich glaube, wir haben es ja auch vermutet in der letzten Woche, dass Uedraogo Platz machen könnte. Von daher hat es mich da jetzt auch nicht irgendwie schockiert. Aufstellung war logisch und auch, ich hätte wahrscheinlich genauso aufgestellt. Ne? Von daher, daran lag es jetzt erstmal nicht, glaube ich, dass man am Ende so auftritt, wie man aufgetreten ist. Ich muss wieder dazu sagen, ich leider für mich, ehrlich gesagt, eine Schmach, 2 Spiele in Folge nicht live sehen können.
Das wollen wir gar nicht hören.
Ja, es ist, ich schäme mich. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Mal mein Highspeed geopfert und ich, du weißt ja, wie das ist, auf dem Handy schauen, du hast ja jetzt die Interrail-Erfahrung gemacht. Ja. Da hast du bestimmt das ein oder Mal darauf ausweichen müssen. Ist was anderes, ne? Und vor allem, wenn du dann in so einer Gruppe bist, du guckst ja nicht permanent auf diesen Bildschirm, sondern bist ja irgendwo auch noch, ja, willst ja auch noch Teil des Abends sein, ne? Und nicht da der Außenseiter, der ganze Zeit sein Schalke da guckt. Von daher, du kriegst halt mit, wenn mal Großchancen da sind, aber du kriegst natürlich relativ wenig vom wirklichen Spiel mit, wer jetzt mehr Anteil oder sowas hat. Das war jetzt in dem Spiel nicht so schwer zu erkennen, aber in der Deutlichkeit war es nicht zu sehen. Wir haben ja schon am einen Tag später nochmal uns schon gesehen und ein bisschen gesprochen. Da hast du mir natürlich auch gesagt, dass das gefühlt 80% Ballbesitz, glaube ich, auch waren, die Pauli da hatte.
Ja, beziehungsweise vielleicht nicht mehr 80% Ballbesitz, aber es war halt, Pauli hatte viel Ballbesitz und vor allem war es halt ein deutlich, deutlich gefährlicherer Ballbesitz als bei uns. Also es war halt wieder von Schalke sehr, sehr schläfrig. Fand ich jetzt nicht so schlimm wie gegen Magdeburg. Ein Ticken besser stand man schon. Trotzdem, ich denke mal, du hast ja auch die Highlights angesehen. Wenn man sich da auch, da kommt man ja auch dann relativ schnell hin, glaube ich, zu der Dreifachchance von Pauli und dann auch später zu der Situation, die zum Elfmeter führt.
Pfosten gab es, glaube ich, auch.
Genau, noch, stimmt. Pfosten, ne? Gab es auch noch. Also es gab einfach wieder genügend Chancen, die so nicht entstehen dürfen, genügend Chancen, wo die Schalker nicht nah genug am Mann sind, wo sie nicht in den Zweikampf kommen, genügend Situationen, wo wieder Schalker, sag ich mal, doof aussehen, wo Spieler von Pauli vollkommen frei stehen. Also es war mehr oder weniger, es war alles, man könnte eigentlich fast sagen, alles normal wie bisher in der Saison, weil es relativ unverändert war, zumindest wenn wir auf Top-Mannschaften wie Hamburg oder Magdeburg treffen. Es hat sich nichts geändert. Kannst eigentlich von Glück reden, dass es so lange 0-0 steht, dass kein Tor fällt, weil Pauli Weizen, wie gesagt, sie war nicht so stark wie Magdeburg, aber es hat trotzdem ausgereicht. Also ne, Pauli macht ein gutes Spiel und wir stehen da wieder wie, weiß nicht, schon vielleicht irgendwo Sportler, aber Leute, die halt vorher keinen Fußball gespielt haben oder, also, ne, als willst du da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Leute, die sich jetzt irgendwie 3-mal Fußball schon angeguckt haben, da jetzt irgendwie hinstellen und die müssen da jetzt versuchen, irgendwie gegenzuhalten. Es ist halt, sieht halt einfach taktisch aus wie ein Trümmerhaufen. So, das muss man einfach so klar sagen. Ich meine, du hast den Elfer, glaube ich, dann auch gesehen, sein Spiel habe ich mich ehrlicherweise dann doch noch in der ersten Situation drauf echt drüber aufgeregt und meinte, da kannst du nicht pfeifen. Dann sieht man natürlich die ganz vielen Zeitlupen. Ich sag mal so, Tempelmann stellt sich, glaube ich, nicht klug an. Es entspricht nicht meiner Handspielregel, aber ich glaube, wenn man der Handspielregel, die momentan gilt, folgt, dann wird das wohl ein Elfer sein.
Problem ist auch, dass es eine wirklich aktive Bewegung ist, ne, auch um den Ball irgendwie so abzublocken oder sowas. Ich finde, den Elfer kann man so geben. Vor allem nach den aktuellen Handregeln. Wir sehen ja, was schon alles gepfiffen wurde. Da ist der mit Sicherheit noch nicht der zweifelhafteste, der gegeben worden ist. Von daher muss man sich am Ende nicht beschweren. Aber trotzdem, du hast nicht deswegen verloren auf Pauli, sondern viele andere Gründe. Es war ja quasi folgerichtig, ne, der Elfmeter, weil du hast denn schon mehr oder weniger Glück gehabt, diese Dreifachchance, den Pfostentreffer aus 5 Metern oder was Entfernung. Und selber, glaube ich, in Halbzeit 1 können wir relativ wenig an Chancen, glaube ich.
Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dürfte es auch fast ungefähr nur unser Tor gewesen sein.
Ja.
Was dann, sage ich mal, zum glücklichen 1-1 führt.
Ja.
Ich meine, da sind wir wieder eiskalt und halten uns, sag ich mal, irgendwie im Spiel, muss man auch sagen, von Pauli schlecht verteidigt, schlechte Absprache, deswegen überhaupt Ovian. Dann
Ovian ging sehr, sehr einfach, ne?
Genau, ging sehr, sehr einfach. Ich meine, Polter macht es dann auch gut. Ist natürlich ein super glückliches 1-1. Und jeder hat so gesehen, du konntest in der Halbzeit Pause sehen, sag ich mal, als Experte darüber gesprochen haben, und auch jeder Fan, glaube ich, auch von Schalke wusste, das ist ein sehr, sehr glückliches 1-1 zu dem Zeitpunkt, weil Schalke kaum am Spiel stattgefunden hat, weil es war einfach wieder wie gegen Magdeburg, nur dass, sag ich mal, Pauli ist, finde ich jetzt, sie wirkten, also Magdeburg wirkte ja fast schon wie Real Madrid, so krass war es jetzt nicht, aber es war trotzdem ein Klassenunterschied, oder zumindest, du hast nicht das Gefühl, da kämpfen jetzt zwei Mannschaften, die beide im Aufstieg spielen wollen, sondern da hat dann die jetzige Tabellensituation, so hat es auch schon ausgesehen, als wird dann da irgendwie der dritte oder vierte, ich weiß gar nicht, was Pauli gerade ist, aber ich glaube, es müsste ungefähr hinkommen, gegen den 16. spielen.
Ja, traurig. ja, aber wie gesagt, du kommst dann nochmal ins Spiel, mehr oder weniger glücklich. Ja, Uwe Jahn geht sehr, sehr leicht auf links, der Ball ist dann gut, Polter hat dann, hält den Fuß hin, ist dann, glaube ich, immer so eine Mischung aus Können und Glück, ne, wenn so ein Ball dann doch noch reingeht.
Wir schieben es mal auf Können bei ihm momentan.
Genau, wir schieben es mal auf Können. Hat er jetzt einen Lauf, ne? kann man sagen. Ja, und dann hast du aber dann gleichzeitig wieder Hoffnung eigentlich, ne? Also man muss ja schon sagen, gegen Magdeburg hat die Mannschaft nach der Pause ein anderes Gesicht gezeigt und ein Anschlusstreffer bzw. ein Ausgleichstreffer ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste für die eigene Moral und es ging aber so weiter, oder?
Ja, also finde ich schon. Also Pauli war vielleicht, würde ich sagen, Ticken weniger zwingend. Und die Verantwortlichen sprechen zwar alle davon, ja, Schalke hat wieder, sage ich mal, die erste halbe Stunde verschlafen, aber nur weil du, sag ich mal, erst nach einer halben Stunde das 1-1 machst und dazu kommt auch noch, Schalke hat dann später auch nochmal zwei gute Chancen gehabt, haben wir trotzdem in der zweiten Halbzeit nicht deutlich besser gespielt, finde ich zumindest. Also davon kannst du nicht reden und Pauli macht dann ja auch vollkommen verdient das 2-1. Auch da wieder, dass Hartl da so zum Abschluss kommt.
Ich glaube, da können sich auch drei Leute auch auf engstem Raum mehr oder weniger den Ball hin und her spielen im Dreieck. Ja. Und Hartl hat dann noch so viel Zeit, sich den Ball schön auf links zurechtzulegen und der Abschluss ist dann super, also überragend, aber allein wie viel Zeit, wie viel Platz hat da Pauli, sich den Ball hin und her zu schieben, es geht auf dem Niveau nicht.
Ja, auch da wieder viel, viel zu einfach und zu dem Zeitpunkt auch vollkommen verdient, muss man so sagen.
Ja. Und dann kommen wir ja eigentlich wieder, ne? Wie Phönix aus der Asche, haben mit Kavadai, glaube ich, die Riesenchance, den man auf jeden Fall aufs Tor bringen muss. Und ich weiß noch, dass Polter 1 gegen 1 gelaufen ist, ne?
Ja. Genau.
Und ich glaube, kurz nach der Halbzeit hatte Polter, glaube ich, sogar noch den Volley, ne, ans Außennetz. Wenn der aufs Tor geht.
Stimmt, ja.
Wird er auch, dann wäre sogar 2-1 gewesen, glaube ich.
Stimmt. Wobei das jetzt, sag ich mal, die Polter-Chance ans Außennetz sehe ich jetzt nicht als Großchance. Die anderen beiden Sachen schon mehr. Vor allem ist die Chance von Kabadai. Ich meine, darauf, kommt ja auch Reis immer zurück, der dann immer sagt, ja, solche Chancen, hat er auch, glaube ich, in Interviews mehrmals betont, diese Chancen jetzt von Polter und Kabadai nach dem 2-1, die müssen wir nutzen, die müssen sitzen und dann kann so eine Partie auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Finde ich halt auch so ein bisschen, natürlich, ich sag mal so.
Naja, also, wenn das Spiel so weitergegangen wäre, dann wäre das 3-2 auch nur noch eine Frage der Zeit gewesen für Pauli jetzt. Ne?
Ja, beziehungsweise es wird im Prinzip in jedem Bundesliga- als Fall-Bundesliga-Spiel wird der Gegner sagen können, der verloren hat, ja, aber hätten wir da jetzt, sage ich mal, wären wir da mal eiskalt gewesen, dann wäre das Spiel ganz anders geworden. Das ist für mich der Ausgehen, zählt nicht. Ich meine, es geht natürlich vor allem, sag ich mal, Kabadai, die Chance ist noch ein Ticken größer, wo man sagen muss, ich will nicht sagen, der muss drin sein, aber der muss aufs Tor kriegen und eigentlich muss er auch drin sein und dann steht es 2-2 und wer weiß, was dann passiert. Trotzdem sag ich mal, waren wir auch, finde ich zumindest. Ich meine, vielleicht sieht man es jetzt auch schon einfach zu kritisch, weil man einfach insgesamt auf Schalke zu kritisch guckt. Aber ich fand auch, als diese beiden Chancen von Polter und Kapadai rausgespielt haben, waren wir nicht zwingend wirklich besser als vorher, sondern hat diese beiden Chancen rausgespielt. Aber weißt du, Schalke war, ist es nicht wirklich zwingend besser geworden, sondern es sind diese beiden Chancen entstanden, die, wie gesagt, die man nutzen kann, wozu wir dann aber auch eben zu schlecht waren.
Ja. Ja, dann, genau, kamen unsere beiden Chancen. Ich glaube, dann mehr oder weniger etwas länger nichts. Genau. Wenn ich es, zumindest habe ich da nichts im Kopf, dass jetzt, also weder Schalke noch Pauli jetzt großartig gefährlich geworden wäre. In der Zeit zwischen, dem Polter-Ding und, dem 3-1-Knockout dann kurz vor Schluss. Ja, habe ich sogar gar nicht mehr präsent, das Tor.
Ich tatsächlich auch nicht.
Ja, top vorbereitet an der Stelle.
Ich habe das Spiel gesehen, aus der Zusammenfassung, aber jetzt gerade.
Nein, ich habe das Tor ja auch live gesehen.
Komme ich gerade echt nicht.
Ich habe es auch überhaupt nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Überhaupt nicht mehr.
Weil es ja auch wirklich dann nur noch Ergebniskosmetik war. Ich meine, klar, es war dann der Dolchstoß, aber alleine durch diese ungefährlichen 10, 15 Minuten davor schon, weil es war ja, glaube ich, nach der Kabadai- und Polter-Chance kam dann auch die letzten 10 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nicht mehr wirklich was. Du hattest nicht das Gefühl, dass Schalke noch das 2-2 macht, sondern das 3-1 war dann klar, dann war endgültig klar, du wirst heute nicht mal einen Punkt mitnehmen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das 2-2 noch machen oder dass wir es uns irgendwo verdienen. Und im Endeffekt ist das 3-1, glaube ich, auch in der Höhe vollkommen verdient.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Und leider, es steht am Ende da, glaube ich, die mittlerweile vierte Niederlage im siebten Spiel bei nur zwei eigenen Siegen, die auch alles andere als souverän waren, muss man festhalten. Und dann kommt natürlich noch, ja, das Highlight kommt mehr oder weniger noch nach dem Spiel aus Schalker Sicht im Interview von Matuschka und Timo Baumgartel. Ja, ihr habt es alle wahrscheinlich gehört, ihr habt es alle gesehen. Wie deuten wir die Worte? Als Hilfeschrei oder als Respektlosigkeit? Also, wie ordnen wir das jetzt ein?
Die Frage geht an mich, denke ich mal.
Ein anderer kann sie jetzt schwer beantworten.
Ich dachte, du wolltest vielleicht gleich mal noch fortsetzen, aber klar, ich kann natürlich gerne. Ja, ich kann natürlich auch.
Erstmal deins, dann meins.
Okay, machen wir es so. Also ich sag mal so, das klang jetzt für mich nicht so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach alles so rausgerutscht ist. Sondern das war, da war schon Kalkül. Also kannst du mich jetzt sehen, da war schon irgendwo Kalkül dabei. Und es war schon eine klare Trainerkritik. Also das hat ja jeder, sag ich mal, der sich das angehört hat oder gesehen hat, hat es mitbekommen. Also die Sache ist, wenn du, es war ja schon auch eindeutig. Ne, ich glaube, es gibt schon immer Leute, die dann vielleicht mal Trainerfragen ausgewichen sind irgendwie. Aber das war ja wirklich,
sag ich mal. Er hat ja wirklich gesagt, steht die Mannschaft unter dem Trainer. Und dann hat er, mehr oder weniger gesagt, wir machen ja nur, was der Trainer macht. Schau dir doch an, wie es aussieht, ne?
Genau. Also das, wenn man es wirklich, sag ich mal, zusammenfassen und runterbrechen möchte, hat er ja wirklich gesagt, sag ich mal jetzt, wenn man es etwas freier übersetzt und etwas weiter denkt, wir befolgen die Taktik vom Trainer. Wir fühlen uns damit selbst irgendwo unsicher. Man sieht doch, sag ich mal, an den Ergebnissen, dass wir nach 30 Minuten gefühlt immer 3-0 hinten liegen können. Wenn alles normal läuft, dann haben wir vielleicht sogar noch ein bisschen Glück, ein bisschen näher dran. So werden wir keine Spiele gewinnen. 15 Gegentore.
Wir versuchen Dinge anzupassen, aber genau. Dieses Jahr klappt auch
nicht. Funktioniert nicht. 15 Gegentore nach 7 Spielen ist katastrophal. Es muss sich etwas ändern. So.
Ja.
Viel mehr kann, es ist vielleicht schon eine Vorbereitung für eine, ein Steilpass. Ein tödlicher Pass für eine kommende Trainerdiskussion. Weil mehr kannst du es, sag ich mal, als Spieler nicht vorbereiten. Und, ich glaube, er sollte dann nachher auch noch Interviews, glaube ich, für andere Medien, geben. Da hat dann auch Schalke eingegriffen, hat ja ihn erst gar nicht dahin gelassen. auch verständlicherweise, weil sie das ja auch mitbekommen haben. Und ich muss sagen, ich finde es sehr schwierig, das irgendwie einzuordnen. Weil auf der einen Seite, also ich sag mal so, ich erwarte jetzt erstmal, dass er das Thema auch schon mal intern angesprochen hat und dass sich dann nichts geändert hat. Hoffe ich jetzt einfach mal. Man wünscht sich ja auch immer Spieler, die auch mal in Interviews ihre Meinung sagen. Auf der anderen Seite, ich sag mal, nach dem Interview war mir klar, am Sonntag oder Montag entweder wird Reis entlassen oder es wird Konsequenzen für Baumgartel haben, weil also eins von beiden musste ja irgendwie passieren. Anders, du kriegst es sonst nicht weggebügelt und auch nicht aus der Welt geschafft. Ich habe da keine richtig klare Meinung zu, ehrlicherweise.
Ja, ist relativ schwierig, die Einordnung.
Also ich sag mal ja. so wie ich mich selbst kenne und so wie ich auch dich kenne, wenn wir jetzt die Spieler wären, ich glaube nicht, dass wir dir das Interview so gegeben hätten, weil wir andere Typen wären.
Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich bisher mein Eindruck von Timo Baumgartel eigentlich ein bodenständiger Teamplayer auch ist. Auch eine Führungskraft, die am Ende sagt, was sie denkt, ne? Hat er jetzt deutlich gemacht. Aber eigentlich hatte ich immer den Eindruck, der passt hervorragend in die Mannschaft, guter, feiner Kerl, geerdeter Typ, der natürlich auch die ein oder andere Erfahrung auch positiv wie negativ neben dem Platz auch noch mitmachen musste, habe ich gedacht, das ist ein feiner Kerl. Und das glaube ich auch noch nach diesem Interview. Wenn sich so einer schon dahinstellt und solche Worte sagt, es zeigt ja, dass irgendwo ein Bruch da ist, ne, zwischen Trainer und Mannschaft. Ich glaube auch nicht, dass er der Einzige ist, der aus der Mannschaft, der so denkt. Ne, weil ich glaube, sonst hätte er es auch nicht angesprochen. Er hat eigentlich aufgezeigt, ey, wir sind mit diesem 1-gegen-1-System komplett überfordert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Timo Baumgartel ist in dieser Saison auch noch nicht irgendwie besonders aufgefallen durch Kicker-Note 1 plus mit Sternchen, sondern wirkt jetzt auch noch nicht so den erhofften Sicherheitsfaktor. Ich finde die Einordnung auch sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite, wie gesagt.
Ich glaube, was das Problem für alle ist, jeder ist ziemlich angepisst auf die Taktik und im Prinzip sagt Baumgart eigentlich nur die Wahrheit, das, was sich jeder denkt. Und deswegen kann man es ihm auch kaum verübeln, weil da ist ja keine Fabelgeschichten erzählt, sondern er sagt halt wirklich nur die Wahrheit.
Ja. Die Sache ist, es bringt halt wieder absolut Unruhe in diesen Verein und ich glaube, Paderborn wird auch jetzt ein Spiel. Also, wenn eine Mannschaft mal einen Trainer hatte und quasi der Trainer nicht mehr diesen Rückhalt der Kabine hat, ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals erlebt habe, dass der Trainer die Kabine wieder sich zurückgewinnen konnte. Weiß ich nicht. Und das ist meine Befürchtung, dass die Mannschaft mit diesem 1-gegen-1-System nicht klarkommt, nicht das überhaupt nicht umsetzen kann, überfordert ist. Baumgart hat es ja auch gesagt, sie übergeben teilweise Männer kreuz und quer. Und so sieht es dementsprechend auch aus. Also sie kommen überhaupt nicht damit klar, im richtigen Zeitpunkt den Gegenspieler zu übergeben. Und das ist natürlich für ein 1-gegen-1 fast das Wichtigste, ne? Dass du da konsequent dran bleibst und die Abstimmung untereinander auch stimmt. Und das kriegen sie nicht hin. Es gab aber auch Mannschaften unter Thomas Reis, die haben das schon hingekriegt. Und die haben das teilweise auch gegen stärkere Mannschaften hingekriegt. Also ich nehme jetzt mal in der letzten Saison Bayern, Leipzig raus, aber das waren auch dann wirklich die Creme de la Creme der Bundesliga. Das waren dann, da war irgendwie auch naiv zu denken, dass man da gegen die 1-gegen-1 über den Platz, ganzen Platz spielen kann.
Ja, wobei man ja sagen muss, wir haben es jetzt auch, sage ich mal, letzte Saison auch gegen Leverkusen oder auch gegen Freiburg. Ich sag mal, bei Freiburg war ja auch schon unsere Grenze. Man muss jetzt nicht Bayern München heißen, damit wir, sag ich mal, dass die Grenzen unseres Systems kennenlernen. Trotzdem hast du aber recht, das System hat ja letzte Saison irgendwo funktioniert und diese Saison geht es halt irgendwie so gar nicht auf.
Also,
das ist halt wirklich verwunderlich ist.
Müssen teilweise auch die Spieler nicht nur überfordert sein, sondern vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es ging damals deutlich schneller, dieses 1 gegen 1 einzustudieren als jetzt. Und da kann mir keiner erzählen, dass jeder Spieler da konsequent alles richtig macht und es liegt nur am Trainer. Finde ich auch frech. Und da liegt dann auch ein bisschen diese Respektlosigkeit. Ne? Es ist halt dieser Hilfeschrei und du hast ja schon gesagt, er hat recht mit dem, was er sagt. Und wir sehen ja alle, das klappt nicht. Und wir sind auch alle nicht der Meinung, dass es jetzt gegen Paderborn oder danach gegen Hertha besser wird. Aber ich habe auch in diesem Interview relativ wenig an die eigene Nase fassen gehört. Ja, und das macht die Einordnung so viel schwierig für mich auch. Alles auf den Trainer, alles auf die Taktik ist mir zu einfach, weil da immer noch 11 Leute stehen, die genug Profifußballerfahrung haben, um im richtigen Moment einen Gegenspieler zu übergeben.
Ja, vor allem, weil es ja auch genauso offensiv gar nicht. Also man erkennt bei sehr vielen Spielern, die wir jetzt haben, im Schallenberg, wenn du den siehst die Saison, das soll der beste Sechser der Liga sein oder einer der besten Sechser? Der Tempelmann und der Seguin, zusammen vielleicht so mit dem Schallenberg, das beste Mittelfeld der Liga? Der lässt sich darüber kaputt, wenn du das siehst. Dann siehst du, wie die Fußball spielen. Und so kannst du gleich mal durch die halbe Elf gehen. Da sind einfach auch sehr viele Spieler sehr weit weg von ihrem, zumindest vermeintlichen, Leistungsmaximum. Also, es ist wirklich grauenhaft. Also ich meine, die Sache ist, was glaube ich schon das erste Problem ist, und das kann man jetzt als Problem vom Reis und auch vom Hechelmann sehen, dass der Kader ist nicht zugeschnitten auf das Spielsystem vom Reis. Das ist einfach so. Der Baumgart, also fängt hinten an, der Baumgartel und der Kaminski sind keine Innenverteidiger, wie Reis sie braucht. Weil sie beide nicht schnell sind und weil sie beide auch, jetzt vor allem zum Beispiel, man hat es, finde ich, sehr gut sehen können, beim Jens letztes Jahr, der ein vorwärtsverteidigender Verteidiger ist, was in dem System von Reis sehr, sehr gut funktioniert. Das ist Kaminski, bei Gott nicht, und das ist auch nicht Baumgartel. Die sind beide wirklich, ich will sagen, das komplette Gegenteil zu einem Jens, aber schon ein ziemliches Gegenteil. Wenn du guckst, bei der Aufstiegssaison vom Reis, glaube ich, müsste es damals das Duo Leitsch und Bela Kotschap gewesen sein. Vergleich die bitte mal von den Fähigkeiten mit dem Kaminski und dem Baumgartel. Das ist ein ganz anderes Profil. Das geht in der Innenverteidigung, passt da schon vorne und hinten nicht. Und so geht es eben auch durch das ganze Mittelfeld. Ein Seguin ist nicht dafür geschaffen, das System vom Reis zu spielen. Vielleicht, ich habe es befürchtet, also ich habe es eigentlich nicht gedacht, dass es ein Schallenberg anscheinend auch nicht ist. Auch vorne muss man sagen, ein Terodde, der spielt ja momentan noch nicht mal, aber auch der ist nicht geschaffen, vorne so anzulaufen. Ein Polter, vielleicht schon eher, wobei ich halt auch mich mit einem Bochum-Fan unterhalten habe, der meinte eigentlich, der Polter, sage ich mal, jetzt vom Anlaufen und so, passt der eigentlich auch nicht ins Reissystem. Kann ich jetzt vielleicht auch schwer bewerten, dafür habe ich jetzt noch zu wenig Spiele vom Polter in Bochum unter Reis gesehen. Aber auch ein Drechselauer, ne? Du kannst weiterspielen. Es sind zu viele Spieler, die nicht in das System von Reis reinpassen. Sondern viel konservativer verteidigen wollen. Auch ein Brunner auf rechts. Von daher muss ich da zum einen muss der Hechelmann sich dahinter fragen, der vielleicht, sag ich mal, von der Qualität her die besten Spieler geholt hat, aber nicht für das System und für die Taktik von Reis. Und zum anderen muss ich aber auch Reis hinterfragen, dass irgendwann musst du doch erkennen, scheiße, ich habe nicht die Spieler für mein System. Ich muss es etwas ändern. Und das ist aber auch bisher gefühlt noch gar nicht geschehen. Und ich meine, jetzt können wir es ja, sag ich mal, weiterspinnen und können, sag ich mal, zu der Reißleinenfrage kommen. Da ist für mich, sage ich mal, auch, ich finde es echt fürchterlich, weil ich habe eigentlich, sag ich mal, vor der Saison sehr, sehr viel von Reis gehalten und war sehr, sehr glücklich mit ihm, auch vom Typen. Ich habe mir gedacht, boah, geil, den, sag ich mal, egal was kommt, den müssen wir halten als Trainer. Aber jetzt, ich bin, weiß Gott, niemand, der zu schnell, glaube ich, den Trainer rausschmeißt. Für mich ist ein Rauswurf mehr oder weniger unumgänglich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es mit Reis weitergehen soll. Beim besten Willen nicht.
Wie gesagt, bei mir ist auch dieser Faktor Kabine sehr groß. Also ich habe noch nie einen, ich glaube, ich habe es wirklich noch, ich habe auch noch mal versucht nachzudenken, noch nie erlebt, glaube ich, dass jemand eine Kabine verloren hatte und sie daraufhin aufgrund, weiß ich nicht, Grundvertrauen von Vorstand, die doch an dieser Personalie hängen geblieben sind, dass sie doch mal den Turnaround geschafft haben mit dem Coach. Bei uns erst recht nicht, weil bei uns die Reißleine immer recht früh gezogen wird, aber woanders, ich kann mich nicht dran erinnern. Und genau, dieses Interview, ob das jetzt Baumgarts Intention war oder nicht, quasi einen Trainerwechsel damit zu fordern, das hat er ja bewusst nur durch die Blume gesagt, wahrscheinlich. Aber dieses Interview ist so aufschlussreich für mich auch über die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft. Und wenn das nicht stimmt, dann hast du keine 11 Leute, die an ihr Leistungsmaximum gehen können und vielleicht auch gehen wollen. Weil ne, dann fällt das erste Tor so und dann denkst du ja auch wieder die gleiche Scheiße wie immer. Und bis dann nur noch mehr oder weniger 80% dabei. Ja,
dann ist es dann ist vielleicht anders als wieder Kreisliga B, wo du dann denkst, ach, wieder unser Kacktorwart, der irgendwie den Ball, sag ich mal, aus 30 Metern nicht halten kann oder der Verteidiger über den Ball schlägt, sondern denkst wieder, ach, wieder unsere Kacktaktik ist immer wieder dasselbe. Genau. Ist irgendwo auch menschlich, ne? Also, sag ich mal, so doof, wie das klingt, aber.
Ja, als Profi natürlich
sollte es
scheiße, nicht, aber gesagt, genau, irgendwo menschlich. Ja, das. Und ich möchte es gar nicht über die Lippen bringen, weil ne, ich habe es in der letzten Folge noch gesagt, der Kerl hat wahnsinnig viel Kredit bei mir, aber es funktioniert so nicht. Und vielleicht ist er wirklich Opfer der Kaderplanung, aber ne, aber auch gleichzeitig, du hast schon richtig gesagt, auch Opfer irgendwo der eigenen Naivität, dass sein System, dass er das einfach durchpreschen muss.
Ja. Also er wirkt doch einfach so verdammt beratungs.
Genau.
Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Also wir machen.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wir jetzt gegen Paderborn, dass er auf einmal jetzt das komplett ändert.
Natürlich.
Ist natürlich auch als Trainer schwer, weil zum einen sehr viel Größe bedeutet. Auf der anderen Seite ist ja auch ein absolutes Selbsteingeständnis. Sag ich mal, wenn du jetzt das komplett änderst. Und du willst dann auch vielleicht mit der Taktik durchziehen, weil du dir auch immer wieder einredest, ja guck mal, wenn wir dann richtig Gas geben und jeder zieht richtig mit wie gegen Magdeburg, dann funktioniert es doch. Aber schau doch bitte dir die kompletten 90 Minuten an, es funktioniert nicht. Und du kannst auch nicht immer darauf sitzen, dass sich die Fans jedes Spiel 90 Minuten lang durch die Arena peitschen.
Ja.
Und das Momentum da ist. So, du musst das auch selbst, aus eigener Kraft irgendwie schaffen. Das funktioniert ja wirklich vorne und hinten nicht.
Ja. Also, was machen wir jetzt? Reiß raus, Hechelmann raus, Knebel raus, Fährmann raus. Wer ist der Sündenbock jetzt? Also, Baumgartel raus.
Ja, ich sag mal so, die Spieler haben natürlich immer den Vorteil, dass die haben Verträge, die kannst du jetzt nicht alle rausschmeißen. Und so doof es jetzt auch in der Situation klingt, grundsätzlich glaube ich an die Qualität der Spieler. Und ich glaube auch, dass wenn du einen konservativen Fußball mit ihnen spielst, so ein bisschen das Old Man Game, auch wenn das auch, sag ich mal, beschissen ist, dann glaube ich schon, dass du ein erfolgreicher...
Holen wir Roberto Di Matteo zurück als Coach? Möchtest du das gerade durch die Blume sagen?
Machen wir nicht, aber wir kommen gleich noch zum nächsten Problem. Da komme ich gleich auch noch drauf hinaus. Aber ich glaube, dass du, wenn du einen anderen Fußball spielst, kannst du mit der Mannschaft erfolgreicher sein. Ich will damit nicht sagen, dass wir immer noch aufsteigen können. Das sollte, glaube ich, auch momentan nicht die Prio 1 sein, sondern erstmal irgendwie aus dem Abstiegskampf rauskommen, dass wir nicht auch tiefer in diesen Sumpf reingeraten. Das muss jetzt, sag ich mal, das kurzfristige Ziel auf jeden Fall sein und dann mal schauen. Meine, der Witz ist ja, dass Hamburg und so jetzt auch Punkte liegen lassen, gar nicht so weit weg, aber ich will eigentlich gar nicht so weit nach oben gucken, weil
6 Punkte sind es, ja, Julian. Wir sind voll im Aufstiegsrennen.
Ich denke mal, ein Bierfeld und mir wird fast übel. Ja? Deswegen, ich sag mal so, Reis, für mich die Personalie ist unausweichlich, dass da ein Wechsel stattfinden muss.
Ja. Da kommen wir jetzt. Und jetzt kommt wahrscheinlich das nächste Problem. Wer wird's dann? Ne?
Genau, beziehungsweise auch erstmal, sag ich mal, wer entlässt den? Wer da ist die Eier? Ne? Ist es jetzt, sag ich mal, der Knebel, der dann, sag ich mal, seinen nächsten Trainer, den er installiert hat, rausschmeißen muss? Ist natürlich ein Scheißargument jetzt, der hat auch seinen Vertrag verlängert bekommen. Ist es der Hechelmann, der mit solchen Themen noch nie Ahnung hatte, sag ich mal, davon nichts zu tun hatte? Und, du hast vollkommen recht, ich weiß nicht, was ich alles darauf verwenden würde. Ich bin mir so sicher, dass bis zum Pauli-Spiel, oder zumindest, sage ich mal, auch über die Länderspielpause, nicht nach einer Alternative auf dem Trainermarkt geguckt worden ist. Sondern die Verantwortlichen haben selbst null Ahnung, null Plan B, was die so machen sollen, wenn sie den Reis rausschmeißen. Wer da an der Seitenlinie stehen soll. Ich kann mir auch wieder vorstellen, dass da wieder, weiß ich nicht, ein Büskens, ein Asamoah, weiß ich, wer erstmal aufläuft, übergangsweise, weil die da wirklich null Plan haben. Ich hoffe, ich habe da jetzt auch Unrecht, aber ich glaube, da liegt kein Plan B in der Schublade, den die jetzt einfach aufmachen können. Und ich befürchte, es ist nicht mal der Typ da, der den Schlüssel hat, falls er den Plan B liegt.
Ja, da kann... Ich traue es allen zu, ne? Es ist erschreckend. Es ist irgendwo erschreckend. Spannen wir den Bogen mal. Wir brauchen gar keine Namen diskutieren.
Ich muss sagen, ich bin doch ganz ehrlich, weil mir fällt da kaum ein Name ein,
genau.
Die Frage ist aber, wer tut die Schalke an? Kann man vielleicht
sagen. Wir holen jetzt den Glasner, ne? Der fast als Nationalcoach gehandelt wird, ne? Habe ich auch schon gelesen. Ja. Also.
Zidane ist, da
Zidane sind wieder ist frei, die Schalker Träume. Die sind wieder da wie nie zuvor. Spannen wir mal den Bogen etwas weiter und gehen noch mal eine Woche oder zwei zurück, wo das Sportkonzept vorgestellt worden ist, in dem es ja relativ wenig um den Sport ging. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, mehr oder weniger kein Thema. Jetzt hast du natürlich genau das, was dadurch vielleicht passieren kann, wenn du keinen Fußball hast, für den du stehst, dass du einen Trainer hast.
Hä, Moritz,
und eine Mannschaft
hast. Wir stehen doch für Kämpfen, Malochen und alles geben. Ja. Ist das noch nicht in deinem Kopf angekommen, oder wie?
Das ist durchaus in meinem Kopf angekommen, aber dafür sollte ja jeder Profiverein erstmal stehen. Ne?
Wirklich?
Ach, weiß ich. Also hat auch schon mal nicht so gut geklappt, wenn man es nicht gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, Hamburg ist damit schon mal auf die Schnauze geflogen. Wir sind da schon mal mit auf die Schnauze geflogen. Die Hertha ist damit auf die Schnauze geflogen. Irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen an diesem Prinzip. Aber du hast jetzt das Ding, dass du einen Trainer hast und eine Mannschaft hast, die überhaupt nicht übereinstimmen. Das heißt, es wurden Spieler geholt für einen. Du hast das konservative System genannt und dann heißt, wir wollen jetzt einen konservativen Trainer holen, der diesen simplen Fußball spielen lässt. Diesen, ja, ich sag mal, altmodischen, ne? Ist ja vielleicht prägnanter. Aber
schaff mir den Bruno rein. Ist der Labbadia noch auf dem Markt?
Wird der Bruno Labbadia, ist das ein Fußball, der langfristig modern und erfolgreich ist? Nein. Ist es der aktuell vielleicht am besten zur Mannschaft passt? Ja. Aber wollen wir nicht mal wir können ja theoretisch, wenn wir sagen, hey, wir wollen für begeisternden Angriffspressing-Fußball stehen, wie RB Leipzig. Die stellen ja ihre Trainer. Da ist ja scheißegal, die Mannschaft passt gefühlt immer zum Trainer, weil die Mannschaft auf dieses System aus ist und nicht auf ein System des Trainers. Und schaufeln wir uns mit dieser Herangehensweise das eigene Grab, weil wir immer wieder Trainer und Mannschaft anpassen müssen und quasi in so einen Teufelskreis geraten, weil irgendwann wird man zwangsläufig, der Fußball zeigt, irgendwann fliegt ein Trainer oder irgendwann ist der Trainer weg, weil er so geil performt hat und dann Bayer Leverkusen anklopft und er dann zu Bayer Leverkusen oder VfL Wolfsburg, die sind ja alles geilere Vereine als unsere, Herr Draxler. Und irgendwann sind die halt weg. Und schaufeln wir uns so nicht unser eigenes Grab, wenn wir nicht mal lass uns doch mal für etwas stehen und dann Team und Trainer darauf aufbauen. Ne? Es ist ja normal, dass ein Trainer irgendwo mal einen Wunschspieler hat. Aber bei uns passt die halbe Mannschaft nicht zum Trainer. Und das ist vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht sollte man da einfach diesen Punkt Sport nochmal im Sportkonzept überarbeiten.
Moritz, ich ziehe meinen imaginären Hut von dir, weil du hast wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Sag mal, so bitter es jetzt für ein Reiz ist, du kannst jetzt nicht mitten in der Saison die halbe Mannschaft, sag ich mal, auswechseln, damit du jetzt Spieler hast, die sein System spielen. Das heißt, das Einfachste ist natürlich, wenn Mannschaft performt nicht, Trainer performt nicht. Trainer ist leider im Fußballgeschäft das schwächste Glied. Du hast aber vollkommen recht, dass du, wenn du jetzt einen Trainer holst, der jetzt zu der jetzigen Mannschaft passt, kann sicherlich erfolgreicher laufen, aber ich glaube, diese Mannschaft wird nicht den Fußball spielen, den man sich jetzt vielleicht erwünscht. Weil es, sag ich mal, auch wieder mehr ein Fußball ist, wie wir ihn, sag ich mal, weiß ich nicht, 2015, 2016 rum, 2017 rum oder sowas gesehen haben, wo einfach Einzelspieler durch individuelle Klasse, wie ein Sané dann mal, oder wie Matip oder Kolasinac dann mal Spieler entscheiden. Weil es einfach dieses Spiel ist, yo, wir spielen mit und unsere individuellen guten Spieler werden dann schon irgendwie gebuckt bekommen. Und sag ich mal so, mit der taktischen Vorangehensweise, da gehört natürlich immer ein bisschen mehr dazu. Ich vereinfache das natürlich jetzt. Da ist, glaube ich, kein Fan froh. Natürlich bist du froh, wenn du mehr Spiele gewinnst, aber ja, du hast vollkommen recht. Der Witz ist ja eigentlich, du müsstest dir ja im Prinzip, wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, begeisternden Offensivfußball spielen möchtest, und das wirklich, sag ich mal, hart durchziehen möchtest, müsste jetzt dafür den Trainer anschaffen, aber dieser Trainer müsste einen Plan B in der Tasche erstmal haben oder einen Plan C, um mit der Mannschaft jetzt die Saison, sag ich mal, durchzuspielen. Was weiß ich, was dabei rumkommt, sei es jetzt der 12. oder auch der 6. Tabellenplatz. Und dann musst du am Ende der Saison die Hälfte aller Spieler wahrscheinlich austauschen, um so zu spielen, wie es vielleicht Magdeburg tut.
Ja.
Also, oder?
Dann stehen wir wieder beim nächsten Umbruch.
Oder wie siehst du es? Also.
Ja!
Was, ansonsten kannst du jetzt ja auch erstmal nur wieder einen Trainer für diese Saison holen.
Ja.
Das geht natürlich auch.
Wie gesagt, glaube ich immer noch an die individuelle Qualität der Mannschaft. Aber diese Art von Fußball passt nicht zur Mannschaft. Ja, und dann, wenn du jetzt, weiß ich nicht, den Bruno Labbadia holst, der Bruno Labbadia, der wird mit dir auf gar keinen Fall absteigen, sag ich, mit der Mannschaft. Ob der Bruno Labbadia dann aber in 3 Jahren bei uns auf der Trainerbank sitzt, weil Fakt ist, konservativer Fußball, der ist so, mir kann keiner erzählen, dass man damit langfristig erfolgreich Fußball spielt. Nein. Weil
Du siehst ja oft auch an den Stints von Bruno Labbadia, dass es vor allem am Anfang ist, sag ich mal, der übernimmt eine Mannschaft, der nimmt die mit, der kann, sag ich mal, mit seiner Art da was entfachen, aber sowas nutzt sich dann eben auch irgendwann ab und dann bleibt eben die Taktik.
Ja, oder ist halt auch, es ist ja auch natürlich individuelle Qualität, die hat mal ihre Momente. Ja klar, sonst wird man sie nicht individuelle Qualität nennen, aber du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass das in jedem Spiel so funktioniert. Und ne, das ist quasi der Carlo Ancelotti, ne, der macht das, der ist bisher der Einzige, der das in Perfektion macht, gefühlt, ne, beziehungsweise bei Real Madrid. Der ist da erfolgreich, der spielt einen absoluten Scheißfußball und der Vinicius Junior und der Karim Benzema haben den trotzdem jedes Spiel 2 Tore gemacht. Aber das finden wir nicht. Und vor allem wird das nicht konstant funktionieren mit, weil das ist eben nicht Karim Benzema und Vinicius Junior, sondern Sebastian Polter und Yusuf Kabadayi, die da spielen. Das ist jetzt nicht respektlos, aber ich glaube, der Sebastian Polter verzeiht es mir.
Ich würde sagen, ich habe die beiden jetzt beide verstanden.
Genau.
Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben.
Naja. Aber jetzt habe ich mich so in Rage geredet, jetzt bin ich fast raus. Fakt ist, dass dieser Konservative ist langfristig nicht der Fußball, aber gerade brauchst du ihn irgendwie. Aber wir alle wollen diesen Fußball gar nicht sehen. Wenn er das erste Mal nicht funktioniert, in der ersten Phase, wir kennen Schalke, dann wird's hier richtig unruhig wieder, weil ne, dann ist Social Media auch wieder voll mit dieser Kackfußball, wann machen wir endlich auf, wann spielen wir endlich modernen Fußball, und irgendwie sind wir gerade in einer Scheißsituation, muss man sagen. In einer richtigen Scheißsituation. Und ich hätte es am Anfang der Saison auch nicht erwartet.
Nee, ich auch nicht, gar nicht. Vor allem, weil wir ja auch wirklich, sag ich mal, jetzt auch neben dem Platz, wenn man das noch mit reinnehmen möchte, auch so schon ein paar Probleme haben. Wir haben keinen Chef-Scout, wir haben keinen Vorstandsvorsitzenden, wir haben auch noch keinen Trikotsponsor für die nächste Saison. Das sind ja auch alles Themen, die jetzt auch, dann denke ich mal, erstmal wieder hinten angestellt werden, weil die sportliche Lage so misslich ist. Da ist jetzt der volle Fokus, alles andere wird erstmal hinten rangestellt. Und sag mal, die Probleme lösen wir dann halt dann irgendwie ab Februar oder weiß nicht was. Also die Kacke ist irgendwie am Dampfen so ein bisschen, ne? Ist halt wirklich eine verdammt eine richtige Kacklage, wo ich auch wirklich bin überfragt. Also beziehungsweise was überfragt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, nicht wirklich. Also
ich auch nicht. Heißt es jetzt wirklich nur noch die Saison irgendwie überstehen und danach mehr oder weniger austauschen oder wie sieht's aus? Ne, Reis, ne, wenn wir jetzt wirklich sagen, er hat die Kabine verloren, dann sind wir am Ende wirklich wie Nürnberg die paar Jahre mal davor, irgendwann auf einmal auf dem Relegationsplatz unten oder was weiß ich nicht, oder Bielefeld auf einmal vielleicht dann doch, ne, weil da musst du vielleicht wirklich kurzfristig handeln. Ich sag mal, Paderborn ist jetzt quasi all or nothing für Reis. Und dann,
ja, sag mal, du hast,
wie geht's dann weiter? Ich sehe, ja, oder Knebels Vertrag läuft aus, ja. 24, wollen wir den aushauen? Dann ist die Frage, wer wird's dann? Wer tut sich das an? Ich habe schon wieder Rangnick gelesen.
Ja, das ist ja Blödsinn.
Also, das ist nicht diese Träumereien auf Schalke.
Das kann halt jetzt auch wieder, das ist ja das nächste Problem, der Knebel stellt dann möglicherweise vielleicht dann in ein, zwei Wochen einen neuen Trainer ein. Ist aber am Ende der Saison selbst schon wieder gar nicht mehr da. Der neue Sportvorstand kommt, es ist nicht sein Trainer, und jeder kennt das Spielchen.
Ja.
Es ist halt wirklich,
Unsere Lage ist vielleicht doch, es ist natürlich jetzt, weil die sportlichen Ergebnisse ausbleiben, sehr einfach zu sagen, aber unsere Lage ist vielleicht doch auch mal ordentlich beschissener, als wir wirklich gedacht haben. Also da ist irgendwas so miteinander, dieses, wie heißt es? Zahlenrad oder was? Irgendwas hakt da einfach drin. Weißt du, was ich meine? Diese Uhrwerk oder
das Uhrwerk, was? Die Räder.
Die Räder, genau. Die
sonst haken. Ineinander greifen.
Genau, die sonst ineinander, die haken. Und da ist irgendwo keine Aussicht auf Besserung. Ne? Wir sind da irgendwo in so einem Teufelskreis, weil du kannst jetzt natürlich nicht sagen, hey, ich schmeiß jetzt alle raus und jetzt stelle ich da überall geile Leute ein. Und dann ist der FC Schalke in 5 Jahren wieder international.
Aber so läuft es doch.
Das, ja, ungefähr. Aber das ist einfach komplizierter als das. Und bei uns die Lage, die macht es einfach nochmal dreifach kompliziert.
Ja.
Und dieser, das ist echt,
ich glaub,
macht
so,
gerade nicht Mut.
Ja, und so bitter es ist, ich glaube, der Reißaufwurf muss kommen. Und nicht mal, weil ich dann sage, es kommt ein Trainer, mit dem wir aufsteigen werden. Aber ich glaube, du musst diesen Impuls setzen, um zumindest, sage ich mal, sowas, so ein Bielefeld-Szenario abzuwenden. Weil mit Reis momentan kann's weiter nach unten gehen. Oder da unten, können wir da unten bleiben. Und ich glaube, wenn du jetzt einen Trainer holst, der einen neuen Impuls setzt, wo die Mannschaft möglicherweise zufriedener ist, so bitter es klingen mag, aber dann kannst du dich zumindest, sage ich mal, vor diesem Szenario retten.
Ja.
Und darüber reden wir jetzt hier gerade an Spieltag 7.
Ja, genau, genau. Naja, Knappengeflüster Krisensitzung heute.
Noch ist ja nicht aller Tage Abend. Und wir haben ja erstmal noch ein Spiel auch gegen Paderborn, was dann ja vielleicht wirklich zukunftsweisend sein könnte, zumindest in eine Richtung.
Ja, genau. Also Paderborn, es geht jetzt, glaube ich, jetzt ist wirklich alles oder nichts, wenn wir nochmal mehr oder weniger drei bis vier oder weiß ich nicht, noch mehr Gegentore kriegen, war es das auf jeden Fall, glaube ich, für Reis. Der dann am Ende an sich selbst scheitert, an der Mannschaft scheitert und vielleicht auch an der Kaderplanung scheitert. Noch ist es nicht so weit. Aber ich glaube, mein Tipp, um das mal vorwegzunehmen, der lautet wieder 3-1. Und zwar für Paderborn. Und
das heißt, wir sitzen nächste Woche hier
und wiederholen eigentlich nochmal das, was wir all die letzte Stunde gesagt haben. Oder wir sitzen hier vielleicht mit Coach Bruno, kann auch sein, mit dem schönen Bruno.
Tja. Ich glaube, ich sag mal, bei einem 3-1, glaube ich, wird die Entscheidung für die Verantwortlichen relativ einfach werden. Ich glaube, auf Schalke ist es nicht einfach. Ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt auch mein Tipp werden, 1-1. Und dann mal gucken, was man damit anfängt. Ob es dann auch dieses Endspiel gegen Hertha vor der Länderspielpause
schon wieder?
Ich sehe es kommen.
Schon wieder Länderspielpause?
Ja. Coole Chance, um einen Trainer dann einzusetzen nach dem Hertha-Spiel, ne?
Genau. Ah, dann können wir ja den nächsten neuen sehen. Du als affiner Fan der deutschen Nationalmannschaft bist natürlich schon heiß aufs Nagelsmann-Debüt, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also ja.
Du freust dich schon auf viele Länderspiele.
Ich habe mir schon alle Termine eingetragen. Hab sogar schon.
Wen spielen wir denn?
Ja, ne? Ich bin momentan noch im Schalke-Game drin. Das ist ja nicht der Deutschland-Podcast, okay?
Ich kann es dir auch nicht sagen, muss ich. Doch, USA, die spielen doch, glaube ich, noch nur eine USA-Reise.
Ah ja, doch, stimmt. Davon habe ich sogar was gehört. Na, dann ist wahrscheinlich USA und Costa Rica sein.
Ja, und da haben wir auch schon Probleme mit gehabt bei der WM, ne? Costa Rica. Naja. Alles scheiße gerade. Deutscher Fußball scheiße. Nur Bayer Leverkusen spielt ganz gut. Also ist auch scheiße. Ja.
Ich würde sagen, das war's.
Das war's. Ja. Das war's.
Bleibt an nichts
mehr übrig. Für die Woche. Genau. Leider ist Mut zu sprechen heute ein bisschen schwieriger. Wir sind halt gerade doch irgendwie frustrierter oder mehr Frust rausgelassen, als wir irgendwie.
Ich wollte auch sagen, am Anfang der Folge habe ich noch gesagt, zum Glück ist heute nicht Samstag oder Sonntag, aber wenn man sich jetzt die Folge
so, glaube ich, kam da irgendwie dann, so ein Strudel rein.
Dann würde ich auch, würde ich gar nicht wissen, wie der Samstag oder Sonntag ausgegangen wäre. Da hätte dann einer vielleicht seinen Laptop einfach weggeschmissen.
Naja. Nächstes Spiel ist Freitag 18:30. Man sagt ja immer dann, wenn man schon Freitag spielt, dann hat man eben schnell Zeit, es wieder besser zu machen. Und mit den Worten verabschiede ich mich dann mal. Bis vielleicht schaffen wir ja nächste Woche montags hochzuladen.
Schaffen wir jetzt auch.
Samstag, Sonntag. Ja gut, ne, an die Nachteulen, die können sich jetzt um 10 Uhr zum Einschlafen den Knappengeflüster Krisentalk reinziehen. An die anderen guten Morgen, schönen Tag, schönen Weg zur Arbeit, kommt fahrt sicher und wir hören uns dann nächste Woche Montag.
Glück auf.
Glück auf.